Wir lesen heute gemeinsam im Johannesevangelium die Verse 1 bis 26 und ich würde euch ermutigen, nehmt eure Bibeln oder elektronische Geräte, wo ihr die Bibel drauf habt, zur Hand, dass ihr mitlesen könnt. Ich habe auch heute keine Folien, das ist nicht ausgegangen, aber das Wort ist das Wichtigere und nicht unbedingt nur die Bilder. Also das Wort Gottes redet zu uns und ich habe die Irmgard gebeten vorzulesen, weil das kann sie viel besser.
Johannes 17. Solches redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, auf das er ewiges Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem ich das Werk vollendet habe, das du mir gegeben hast, dass ich es tun solle. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, erhielt ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, auf das die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, damit sie meine Freude vollkommen in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Argen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zu vollendeter Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Ich aber kenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.
Danke. Wir beschäftigen uns ja jetzt mit den letzten Schritten Jesu bis Karfreitag und bis Ostern. Wir bewegen uns mit Jesus den letzten Weg nach Jerusalem. Und hier sind wir schon ziemlich am Ende vor der Passion, eigentlich am Vorabend, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Jesus geht den Weg für uns, ist unser Übermotto. Und heute erleben wir, wie Jesus für seine Jünger betet. Und ich möchte beginnen, dass mich dieser Text ganz früh in meinem Christenleben, ich glaube, ich war ein paar Monate gläubig, enorm emotional angesprochen hat. Ich habe damals, wir waren damals mit der Jugend von Kapfenberg in Linz, in der dortigen Baptistengemeinde, und da hat es einen Gebetsraum gegeben, der war ganz niedrig, da waren nur Pölster drin, ich glaube, man konnte gar nicht stehen drinnen, das war irgendwo im Keller, war ein bisschen muffig. Und dort ist eine große Bibel gelegen, ich glaube sogar noch mit alter Korinthschrift, bin mir nicht so sicher, ob ich mich da richtig erinnere. Und ich bin da mit einem anderen jungen Burschen hinein, wir waren 16 Jahre alt oder 15 Jahre, und dort ist Johannes 17 gelegen und das haben wir gelesen. Und ich kann mich erinnern, das hat mich so angesprochen. Und wie wir jetzt die Einteilung für unsere Predigten gemacht haben, haben wir gesagt, ja, das möchte ich nehmen, Johannes 17. Und dieses emotionale Erlebnis von damals hat sich nicht eingestellt, jetzt wieder. Weil jetzt habe ich das Wort gelesen und gesagt, da steht aber viel drin. Was steht da eigentlich drinnen? Und das Gefühl ist nicht so gekommen wie damals. Am Schluss möchte ich nochmal auf diesen Unterschied zu sprechen kommen. Das ist sozusagen mein damaliger Zugang ein wenig anders als mein heutiger. Wenn wir heute diesen Text anschauen, dann muss man als erstes sagen, dieser Text steht nur im Johannesevangelium. Nur Johannes hat das geschrieben. Nein, nur der Johannes wurde vom Heiligen Geist beauftragt, das zu schreiben. Wir wissen ja, und das haben wir heute eh schon gehört, übrigens auch aus diesem Kapitel, dein Zitat in der Früh, das Wort kommt von Gott und ist für uns Gottes Reden. Johannes hat hier den Auftrag, uns das zu übermitteln, und er war dabei. Johannes war einer der Jünger, die damals mit Jesus waren. Bis zum Schluss, aber nicht ganz bis zum Schluss. Es steht am Ende der sogenannten Abschiedsreden. Mit Johannes 13, Vers 31 verabschiedet sich Jesus mit seinen letzten Hinweisen von seinen Jüngern, weil er weiß, und das müssen wir uns ganz klar vor Augen führen, er weiß, was morgen passieren wird. Er weiß es auch, was übermorgen passiert. Und was am Ostermontag passiert. Und er weiß alles. Weil er ist der Sohn Gottes und er weiß es. Und diese Abschiedsreden haben deshalb ein besonderes Gewicht für Menschen, die ihm nahestehen. Die Jünger, die ihm nahestanden, hatten natürlich ein besonderes Verhältnis zu ihm und hatten natürlich auch das, was er ihnen zuletzt sagte, das war ihnen besonders wichtig. Und deshalb sind die Worte eines Menschen, der weggeht, für uns alle wichtig. Ja, die letzten Worte von großen Menschen werden in Büchern verfasst. Die letzten Worte des Gottessohnes zu seinen engsten Jüngern haben aber ganz besonderes Gewicht für seine Jünger, für seine engsten Jünger. Und darüber hinaus. Chronologisch, also vom Zeitablauf, das habe ich schon am Anfang gesagt, steht dieser Text unmittelbar bevor die Passion, die Gefangennahme und dann das Verhör und die Schläge und die Verhöhnung, Verurteilung und Tötung von Jesus stattfindet. Also es ist unmittelbar vor der Passion. Und es gibt ein großes Thema, über das werden wir später noch reden. Aber dieser Text ist auch ein Gebet. Interessant. Gott redet mit Gott. Der Sohn und der Vater reden miteinander. Und wir hören jetzt, wir dürfen jetzt die Seite mitverfolgen, wie der Sohn mit seinem Vater redet. Das ist ein Einblick in die Dreieinigkeit Gottes, in das Wesen Gottes. Ist das nicht wunderbar, wenn wir wirklich darüber mal nachdenken, dass Gott uns jetzt zuhören lässt, was sein Sohn ihm sagt in dieser schweren Stunde? Dein Einblick in die Einheit Gottes gewährt er uns. Und wir wollen uns jetzt anschauen, welche Wechselbeziehung zwischen diesen zwei Personen der Gottheit besteht, zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Und ich werde mich auch mit der Frage beschäftigen, warum will Gott, dass wir das alles wissen? Und was hat das für Konsequenzen für uns? Wenn man so das durchliest, dann könnte man sagen, dass es drei Teile gibt. Die ersten fünf Verse sind ein Gebet oder ein Reden Gottes, Reden Jesu mit seinem Vater, die ihn selbst bzw. die Beziehung innerhalb der Gottheit betreffen. Und wenn wir uns in Jesu Lage versetzen würden, wir wissen, dass wir morgen so enden wie er. Überlegt mal, was würden wir beten? Was würden wir zu Gott schreien? Aber er ist anders. Und diese einzigartige Dialog ist für mich wirklich so grundlegend wichtig, damit wir auch verstehen, was er dann weiter von uns, für uns betet. Zuerst möchte ich fragen, wie redet Jesus Gott an? Vater. Sechsmal Vater. Vater, das alte aramäische Wort Abba, ist nichts anderes als Papa. Und wir haben heute schon ein so wunderbares Lied gesungen. Vater, in deinen Armen bin ich zu Hause, fühle ich mich geborgen. Für die damalige Zeit war diese Anrede für Gott nicht ganz selbstverständlich und typisch. Es gibt im Alten Testament einzelne Stellen, wo es heißt, wo Gott als Vater angesprochen wird. Aber meistens wird er als Herr und als der Allmächtige. Und es gibt viele, viele Anreden und Namen im Alten Testament. Er wird auch, aber nicht so sehr häufig als Vater angesprochen. Im Neuen Testament und seit Jesus ist es anders. Was hat Jesus gesagt, als die Jünger ihn gebeten haben, sie das Beten zu lehren? Vater unser Vater, unser Papa, so sollt ihr anfangen. Er redet selbst mit seinem Vater im Himmel und er hat das volle Vorrecht, weil er ist der Sohn, der erste und erstgeborene Sohn Gottes. Aber auch wir dürfen, und das ist ein wunderbares und herrliches Vorrecht, auch wir dürfen zu Gott im Himmel, zu dem Schöpfer, dem Allmächtigen Vater sagen, weil Jesus uns in diese Beziehung hineingenommen hat. Er redet seinen Vater im Himmel mit Papa an, sechsmal, aber zweimal mit einer Beifügung. Einmal heiliger Vater und einmal gerechter Vater. Und damit drückt sich in diesem Text aus, dass Gott nicht nur der liebe Vater ist und nicht nur der, ja, zu dem wir mit offenen Armen laufen dürfen, sondern dass er auch heilig ist, dass er auch gerecht ist. Gott ist nicht eine Puppe für uns, ja? Irgendein Lieblingsspielzeug. Gott ist herrlich, heilig und gerecht. Und darum geht es im ersten Text, im ersten Abschnitt. Warum ist euch vielleicht aufgefallen, dass da immer wieder ein Wort vorkommt, das wir selten in unserer Sprache verwenden? Herrlichkeit. Also im Alltag verwenden wir das selten. Ja? Und wenn ich an Herrlichkeit denke, dann denke ich an Heiligenschein, Glorify in Englisch, die Glorie oder irgendetwas, was herumleuchtet und so. Aber das ist gar nicht so kompliziert, das Wort, dieser Begriff. Er kommt von einem griechischen Wort, das Denken meint, Dafürhalten. Und das Wort Herrlichkeit könnte man einfach ganz auch anders übersetzen als Anerkennung geben, Ehre geben, Geltung zusprechen, jemanden die Ehre erweisen, jemand preisen, das verwenden wir ja auch recht häufig, und einfach anerkennen. Ja, du bist der, der du bist. Du bist groß, Gott, Vater. Du bist herrlich. Du bist gerecht. Du bist heilig. In einer Definition, die ich gelesen habe, könnte man, die habe ich gelesen, da steht, im Johannesevangelium meint die Herrlichkeit Gottes die Offenbarung und das Aufzeigen alles dessen, was Gott hat und Gott ist. Und das ist viel. Das ist so viel. Wie groß ist Gott? Und wir müssen das anerkennen. Verherrlichen. Gottes heißt, Gott anerkennen, wie er ist. Nicht, wie ich ihn mir vorstelle. Und Jesus bittet jetzt seinen Vater im Himmel nicht darum, dass er jetzt besonders viel Kraft bekommt, dass das Leid möglichst schnell vorbeigeht. Ja, er hat so auch noch in seinem zweiten Gebet, das dann später folgt, am Johannesevangelium nicht überliefert ist, in Gethsemane gebetet, dass der Kelch an ihm vorbeigeht. Aber da hat er auch dazu gesagt, dein Wille geschehe. Und er hat sich dem untergeordnet. In diesem Gebet hier merken wir, dass Jesus um die Verherrlichung betet, um die Anerkennung Gottes und interessanterweise auch seine Anerkennung. Dieser Text sagt uns etwas, wie der Vater den Sohn verherrlicht. Verherrliche deinen Sohn, sagt er. Er bittet also, dass Gott ihn die Anerkennung gibt vor den Menschen jetzt. Und wie verherrlicht der Vater den Sohn? Es steht drinnen, dass er ihm Vollmacht über alles Fleisch gegeben hat und die Vollmacht gegeben hat, ewiges Leben zu geben, allen, die ihm Gott gegeben hat. Und das sagt er, dass er diese Vollmacht hat, sagt er unmittelbar, bevor er bereit ist, auf alle Macht zu verzichten und sich von seinen Geschöpfen umbringen zu lassen. Gott, Jesus weiß, dass er vom Vater im Himmel die alle Vollmacht hat und er verzichtet auf alles in dieser Situation jetzt. In Vers 5 schreibt Johannes, dass Jesus gebetet hat, dass er die Herrlichkeit bei ihm hatte, ehe die Welt gegründet war. Dass Jesus von Anfang an in der Herrlichkeit Gottes dabei war. Und das ist, glaube ich, ja, man muss sich das immer wieder vorstellen, in welcher Spannung Jesus da jetzt lebt. Ja. Er weiß es, woher er kommt. Er weiß, dass er bei der Schöpfung dabei war. und er weiß, was jetzt vor ihm liegt. Wie verherrlicht nun der Sohn den Vater? Er sagt: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Und was ist das Werk? Er geht ans Kreuz. Wie verherrlicht der Sohn den Vater? Er verherrlicht den Vater im Gehorsam. Das ist kein Gefühl. Das ist kein Gefühl, sondern das ist wirkliche Hingabe. Und das, was Jesus hier gemacht hat, ist Verherrlichung in der vollkommenen Erniedrigung. Und das ist für uns so unvorstellbar. Wir werden den Begriff Verherrlichung später nochmal hören. Wir werden nochmal drauf stoßen. Aber fürs Erste möchte ich jetzt festhalten: Gott ehrt den Sohn, indem er ihm alle Vollmacht gegeben hat. Er hat ihm die Vollmacht gegeben, den Menschen, seinen Jüngern, die an ihn glauben, kommt später nochmal, ewiges Leben zu geben. Er hat ihm Vollmacht gegeben, weil er bei der Schöpfung dabei war, und er hat ihm Vollmacht gegeben, weil er wieder auferstanden ist. Und Gott, und der Sohn ehrt den Vater, indem er die gesamte Vollmacht, die gesamte, alles was er hat, alle Herrlichkeit, alles was zu ihm in seiner Göttlichkeit dazugehört hat, aufgegeben hat. Und das eigene Leben freiwillig im Gehorsam, sage ich jetzt dazu, für seine Jünger gibt, damit sie ewiges Leben haben. Die Herrlichkeit entsteht durch Erniedrigung. Sollten wir uns vielleicht auch manchmal denken, wenn wir an unsere eigene Herrlichkeit, will ich ja gar nicht sagen, das trauen wir uns ja nicht, ne? Aber wenn wir an uns selber denken, wenn wir geehrt werden wollen, wie entsteht das? Durch Gehorsam und auch durch Erniedrigung. Und als Drittes möchte ich zusammenfassen von diesen ersten fünf Versen. Die Jünger bekommen das ewige Leben, weil sie den allein wahren Gott und seine Gesandten, Jesus Christus, erkennen, anerkennen, ehren. Er betet für diese Jünger. Und nach dieser ersten Klarstellung, die uns einen Einblick in die Beziehung zwischen Gott Vater und Gott Sohn gibt, kommt er nun konkret auf seine Jünger zu sprechen. In den Versen 6 bis 19 betet Gott für seine Jünger. Und ich schreibe jetzt mal in Klammer: Denken wir zuerst an die Jünger, die anwesend sind. Es sind noch 11, einer ist hinausgegangen. Denken wir an die späteren Apostel, die uns die Worte des Herrn Jesus übermittelt haben, so wie zum Beispiel hier Johannes, die der Heilige Geist verwendet hat seit Beginn, seit Pfingsten, dass die Gemeinde gebaut wird. Warum hat eigentlich Jesus vor seinen Jüngern das gebetet? Und warum ist das in der Bibel aufgeschrieben? Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen ein komischer Gedanke, vielleicht stellt sich euch diese Frage nicht, aber ich habe mir das gefragt: Warum ist das gerade im Johannesevangelium drinnen? Dieses Gebet ist für mich auch eine Lehre. Ja, in diesem Gebet lehrt uns Jesus sehr, sehr viel. Er fordert uns auch heraus. Ich denke, der Heilige Geist hat es ganz bewusst uns übermittelt, damit wir etwas über Gott lernen, über sein Wesen, über seinen Sohn und über die Jünger und uns. Was lernen wir über die Jünger? In den Versen 6 bis 10 hören wir, dass die Jünger Eigentum des Vaters im Himmel sind. Wir sind Eigentum Gottes. Ein bisschen schwierig für uns manchmal zu denken, aber Wir sind Geschöpfe, alle Menschen sind Geschöpfe, wir gehören dem Vater im Himmel. Dein waren sie und du hast sie mir gegeben. Du hast sie mir gegeben und ich bitte für sie. Und alles, was mein ist dein und was dein ist mein. Also wir merken, dass wir Eigentum Gottes sind und dass dieses Eigentum vom Vater mit dem Sohn geteilt wird. Was lernen wir noch? Diese Jünger sind auserwählt. Der Vater hat sie dem Sohn gegeben. Es sind nicht alle. Einer ist damals schon abgefallen, weggegangen, der Judas. Und wir wissen es, und das ist eine Tatsache, dass viele Menschen das Wort, die gute Botschaft hören und nicht annehmen und deshalb nicht in diese Gemeinschaft hineingenommen sind zwischen dem Vater und dem Sohn. Aber die Jünger sind auserwählt. Diese 12 oder 11 sind auserwählt. Diese Jünger haben aber auch geglaubt. Sie haben ihren Teil zur Jüngerschaft beigetragen. Steht nämlich, sie haben dein Wort angenommen und es bewahrt, als von Gott gekommen, erkannt, weil sie geglaubt haben. Beide Seiten gehören zusammen. Wir sind auserwählt, aber wir haben auch einen Beitrag. Glauben wir an das, was Gott für uns getan hat durch Jesus? Nehmen wir sein Wort an? Bewahren wir sein Wort? Und alles, was Jesus hier von seinen Jüngern redet, dient dazu, und das finde ich ja ganz stark, im Vers 10, in ihnen bin ich verherrlicht. Denken wir jetzt einmal kurz nach an diese Jünger. Was waren denn das für Typen? Ich finde, sie waren hervorragende Leute, wirklich, ja. Aber sie waren überhaupt nicht perfekt. Sie waren, haben untereinander gestritten, wer der Größte sei. Sie haben Jesus verraten. Sie sind alle davon gelaufen, wie die Kreuzigung gekommen ist. Die Frauen waren noch am nächsten dran, unter Johannes. Sie sind verzweifelt, haben alles hinfallen lassen nachher. Sie waren bei Weitem nicht perfekt. Eigentlich waren sie, so wie wir alle, Versager. Und der Petrus musste sehr laut weinen, wie er gemerkt hat, dass er Jesus verraten hat. In diesen Jüngern bin ich verherrlicht, sagt Jesus. Ja, natürlich, das waren nachher die großen Apostel, das waren die, die der Heilige Geist verwendet hat, uns diese Heilige Schrift zu geben, die die Kirche gegründet haben und so weiter. Aber es geht ja weiter. Wie ist Gott heute verherrlicht? Dazu später. In den Versen 11 bis 19 betet Jesus jetzt konkret für seine Jünger und ich nehme jetzt einfach mal die Apostel. Er betet um Bewahrung. Bewahre sie in deinem Namen, Vers 11. Bewahre sie vor dem Bösen, Vers 15. Nicht das Böse, sondern der Böse. Es ist hier ein Wort, das von einer Person spricht. Satan ist eine Realität und wir wissen das. Steht kurz vorher, dass Satan in Judas gewirkt hat und einer der Jünger schreibt in seinem Brief, nämlich der Petrus, dass der Satan herumgeht wie ein brüllender Löwe. Also sie haben das gewusst und erlebt und auch wir erleben es. Es gibt einen Widersacher, nicht irgendein, so irgendwas Diffuses. Jesus betet, ich bewahre sie vor dem Bösen. Bewahre sie in deinem Namen. Bisher hat er das selber gemacht. Er hat sich um die immer wieder eingemischt in die Diskussionen, die die Jünger untereinander hatten. Er hat sie gelehrt, er hat ihnen Beispiele gebracht, er hat ihnen vorgelebt. Jetzt ist er weg, er geht jetzt weg. Wie wird es weiter passieren? Aus dem Zusammenhang wissen wir, dass er stattdessen den Heiligen Geist gibt. Und Wir wissen auch, dass er beim Vater ist, nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt, ist er beim Vater in der Herrlichkeit. Und was tut er dort? Er betet für uns. Bewahre sie in deinem Namen heißt nicht eine Beschwörungsformel. Ich meine, es hilft manchmal im Namen Jesu, Gedanke, geh weg, aber es ist keine Beschwörungsformel. Es ist kein Automatismus. Wir haben mir fällt kein besseres Wort ein als Beschwörungsformeln. Ja. Wenn man das Wort sagt, dann ist alles in Ordnung. Der Name Jesu ist kein Hokuspokus. Wenn jemand im Namen von jemand anderem redet oder handelt, dann hat er einen Auftrag und eine Beziehung. Ein Botschafter, der im Namen eines Staates handelt, redet, der hat einen Auftrag und der hat eine Beziehung, der weiß, was die Zentrale im Heimatland will. Und so meine ich auch, dass im Namen Gottes Leben bewahrt werden, immer mit der Beziehung zu tun hat, die wir zum Herrn haben. Er betet um Bewahrung und er betet im Vers 11, im zweiten Hälfte, um Einheit. Ich bete, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins sein, und jetzt kommt es ganz stark, eins sein wie wir. Eins, wie Gott eins ist mit seinem Sohn. Denkt man nur mal an die Apostel. Und die haben auch untereinander diskutiert. Die haben auch ein Konzil gehabt, wo sie strittige Fragen besprochen haben. Sie haben es damals, ich sage jetzt in Klammern, noch geschafft, diese Einheit zu wahren. Aber es ist eine Herausforderung und darum betet Jesus dafür. Er sitzt jetzt im Himmel und betet dafür. Er betet auch um Freude. Ist euch das aufgefallen? In der Situation, wo es jetzt ganz schlimm wird, sagt er, ich komme zu dir, dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Vers 13. Und der Zusammenhang sagt, sie werden gehasst werden. Sie werden verfolgt werden. Man wird sie ablehnen, so wie sie mich abgelehnt haben. So wie sie mich verfolgt haben. Sie sollen meine Freude haben. Das geht nicht ganz in meinen Kopf und mein Gefühl hinein, dass auch in den schwierigen Zeiten die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Aber wir haben es oft erlebt. Und ich möchte es euch zusprechen, auch in den schweren Zeiten, auch wenn euch Menschen ablehnen, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und diese Freude ist anders. Das ist nicht jetzt unbedingt nur Happy Peppy, sondern das ist wirklich eine mit Geborgenheit verbundene Freude. Ja, ich habe kein besseres Wort dafür. Er betet um Bewahrung, um Einheit, um Freude. Und dann betet er eigentlich auch, dass sie das, was Jesus selber tut, nämlich sich hingeben und heiligen, auch tun. 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, das haben wir heute schon gehört. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, damit sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Heiligen heißt absondern, herausnehmen, für einen besonderen Zweck bestimmen. Und er bittet darum, dass wir, die Jünger diesen Zweck erfüllen. Durch das Wort der Wahrheit. Darüber kann man sehr viel, muss man sehr viel nachdenken, aber das fehlt uns heute die Zeit, was dieses Wort eigentlich bedeutet, wer dieses Wort ist, wo wir dieses Wort finden. da ist es drinnen, das Wort Gottes, aber das Wort ist die Quelle, der Ursprung der Heiligung. Das sind Jesu Bitten für seine anwesenden Jünger. Bewahre sie, gib ihnen Einheit, gib ihnen Freude, heilige sie für den Auftrag, den ich ihnen gebe. Und jetzt betet Jesus noch weiter. Und jetzt betet er für die, die durch die Jünger gläubig geworden sind. Und ich habe mir so an ein Bild gedacht, dass Jesus sieht einfach, wenn du auf einem hohen Berg stehst, dann siehst du die verschiedenen Bergrücken hinten, immer in der Ferne. Und da gibt es noch eine Generation und noch eine Generation, noch eine Generation. Ja, wir sehen vielleicht drei Generationen oder Täler hinüber, ja, aber es gibt, Jesus hat den Überblick über alles und er hat damals auch schon für alle gebetet und gesehen, die dort kommen werden. Jede Nation, jedes Land, jedes Volk. Jesus kann vorausschauen, er sieht es. Was bittet er für die weltweite Gemeinde? Alles, was ich vorher gesagt habe, glaube ich, gilt genauso noch für die heutigen Jünger und für uns, für dich und mich. Aber was jetzt kommt, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, in der die weltweite Gemeinde, die weltweite Kirche Gottes, die alle Menschen, die an Jesus glauben, stehen und immer schon stehen und immer noch stehen. Und wir wissen, dass Jesus jetzt beim Vater dafür betet. Was bittet er? Vers 20. Ich bitte nicht allein für die, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. 21. Dass sie alle eins seien wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass sie alle eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Vers 22. Ich sage da auch nochmal, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und ich sie geliebt habe. Und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast, so steht es. Dass sie alle eins sind. Die Einheit der Gläubigen, das ist eine enorme Herausforderung und wir stehen immer davor. Das beginnt ganz im Kleinen. Es beginnt in den Familien. Das ist in der kleinen Ortsgemeinde und das ist in den Bünden und so weiter und das ist in der weltweiten Gemeinde. Was ist diese Einheit? Darüber muss man sehr, sehr viel nachdenken und ich musste in der letzten Zeit eben auch darüber nachdenken. Hier sehe ich drei Bereiche, die uns vielleicht helfen, da etwas weiterzukommen. Die Einheit der Gläubigen ist eine übernatürliche Einheit. Das ist nichts, was wir Menschen machen können. Weil so wie der Vater und der Sohn eins sind, diese Einheit wirkt nur der Heilige Geist. Das können wir uns ja nicht vorstellen, das können wir nicht erzeugen und nicht durch ein Programm oder irgendwelche Methoden erzeugen. Ja? Diese Einheit wirkt der Heilige Geist und ist die Folge der Herrlichkeit Gottes und Jesu und führt zur Herrlichkeit Gottes und Jesu in dieser Welt. Wir müssen zuerst erkennen, wie Gott wirklich ist, diese Einheit in der Gottheit erkennen und dann das übernehmen auch für uns. Und dann sieht man wieder, wie Gott ist in der Welt. Diese Einheit ist eine greifbare und wirksame Einheit. Sie hat Auswirkungen. Sie führt dazu, dass Menschen zum Glauben kommen und dass sie erkennen, dass Gott Jesus geschickt hat. Um das geht es nämlich. Die Menschen sollen erst erkennen, dass ich, nämlich sagt Jesus, von Gott gesandt bin. So wie Jesus den unsichtbaren Gott als Person sichtbar gemacht hat, erlebbar gemacht hat, so soll es die weltweite Gemeinde Christi auch tun. Und so sollen wir es als Ortsgemeinde tun. Unsere Gemeinden sollten Zentren dieser göttlichen Einheit, Liebe, sage ich jetzt mal, tun, sein. Und es gehört beides zusammen. Ihr merkt, dass da hier die Wahrheit und die Liebe zusammenkommt. Am Ende im Vers 25 steht nämlich, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und vorher steht, die Wahrheit ist die Grundlage, sage ich jetzt mal schnell mit meinen Worten. Diese Einheit überzeugt. Ich bringe ein Beispiel, ein negatives Beispiel. In unserer Gemeinde in Leoben, wo wir früher waren, da ist ein junger Mann aus Iran gekommen, war, glaube ich, war sicher kein Islamist, sondern aufgeschlossen, und er hat sich wirklich sehr interessiert für den christlichen Glauben und hat auch an unserem Gemeindeleben sich aktiv beteiligt, hat beim Umbauen geholfen und so weiter. Und eines Tages sagt er mir: Was hast du gegen den? Wieso? Gegen einen anderen in der Gemeindeleitung. Sag ich, wieso? Das spürt man. Da bin ich wirklich sehr traurig geworden. Ein noch nicht Gläubiger spürt es, wenn ich mit jemand anderen nicht eins bin. Wisst ihr, das spüren die Leute. Die nehmen uns das Reden vom Heiligen Geist und von der Liebe und so gar nicht ab, wenn sie das spüren. Und es gibt Menschen, die besonders sensibel sind und das spüren. Es gibt zum Glück auch viele gute, andere positive Beispiele. Wie viele Menschen, die hier herinnen sitzen, können sagen, weil ich diese geschwisterliche Liebe, sage ich jetzt mal, um es nicht so pathetisch klingen zu lassen, gespürt habe in dieser Gemeinde, habe ich mich hingezogen gefühlt. Es gibt sicher einige, die sagen, ja, das hat mich angesprochen. Deshalb habe ich mich geöffnet. Du kannst dich nicht für eine Gemeinde entscheiden. Du sollst dich nicht für eine Gemeinde entscheiden, aber die Türe dazu ist, was du dort erlebst. Und dann findest du zu Jesus. Es geht immer um Jesus, nicht um eine Gruppe, ja. Aber wie wir sind untereinander, das ist eine Türe für die Menschen, die zu Jesus finden wollen. Darum steht hier auch, und das kommt das letzte Mal, die Verherrlichung, dass dadurch der Vater und der Sohn wieder verherrlicht werden. Durch diese Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Dadurch wird die Herrlichkeit sozusagen auf uns übertragen. Und dann sagt er, sie sollen die Herrlichkeit wieder schauen. Also dieses Geheimnis ist für mich unbegreiflich, weil es auch so ein Widerspruch ist zu dem, was wir oft erleben und was wir oft tun. Ja? Jetzt komme ich zum Schluss noch einmal zum Anfang zurück. Das Wort Gottes kann unser Gefühl und soll unser Gefühl ansprechen. Es soll uns wirklich bewegen. Es soll uns Emotionen erwecken. Das ist gut so. Aber das Wort Gottes muss auch tiefer gehen. Und du musst halt nachdenken, wo du in diesen Fragen der Einheit, der Hingabe, des Gehorsams, was du dazu lernen kannst. Wo du heute vielleicht jemanden ansprichst und sagst, bitte, vergib mir. Wo du heute zu jemandem hingehst und sagst, ich freue mich über dich. Wo du heute hingehst und jemanden fragst, ehrlich sagst, wie geht's dir? sag mir deine Nöte. Das sind kleine Beispiele. Aber das Gefühl, so wie ich es erlebt habe, das war super. Aber heute spricht das Wort Gottes zu mir und sagt ganz deutlich, tu das umsetzen. Sagt es auch euch. Amen.